HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Das Bedrückendste auf einem Friedhof sind die toten Bäume. Dieser Gedanke setzt sich in meinem Kopf fest, als ich zum ersten Mal über den Kölner Melatenfriedhof spaziere. Die toten Bäume stechen mir ins Auge und sie tun der Seele weh. Meist sind es Nadelbäume, meterhoch, braun, rieselnd, auch im Frühjahr. Zum Glück sind es nicht allzu viele. Dass hier tausende tote Menschen liegen, stört mich weniger. Irgendwie hat das seine Richtigkeit. Am Anfang, als wir in seine Nähe zogen, habe ich den Melatenfriedhof links liegen lassen. Für Spaziergänge schien mir der Stadtwald besser geeignet. Ich weiß nicht mehr, warum ich eines Tages dann doch hineinspazierte. Vielleicht wollte ich nur kurz dem tosenden Verkehr entkommen? Für einen Moment meine Ruhe haben. Ich ging also durch das Tor und war wie vom Donner gerührt.
Wenn man das Ganze als Stadtbild nimmt, ist es einer der schönsten Orte der ganzen Stadt.
Wolfgang Stöcker ist Historiker, Künstler und Friedhofsexperte.
Köln ist im Krieg völlig zerstört worden. Das hat man sonst nirgendwo in der ganzen Stadt Köln, dass man mal über eine größere Fläche rennt und optisch eigentlich immer Wohltuendes sieht. Köln ist ja eine durchaus, ich sag jetzt mal, hässliche Stadt. Und dieser Friedhof ist schön.
Wolfgang Stöcker kennt den Melatenfriedhof in- und auswendig. Er hat seine Doktorarbeit über rheinische Bestattungskultur geschrieben und führt seit mehr als 20 Jahren historisch Interessierte über den Friedhof. In seiner Freizeit besucht er dort Verstorbene, die ihm nahe standen. Bei mir sieht es anders aus. Niemand aus meiner Familie oder meinem Freundeskreis liegt auf dem Melatenfriedhof begraben. Es gibt kein bestimmtes Grab, das ich regelmäßig aufsuche oder das ich pflegen muss. Ich gehe auf den Friedhof, um mich zu erholen. Ich genieße die Weite, das Grün, die gedämpften Stadtgeräusche, das Vogelgezwitscher, die Leere. Hunde müssen draußen bleiben. Jogger treffe ich so gut wie nie. Hin und wieder radeln Menschen an mir vorbei. Eine Zeit lang sind Pokémon-Jäger unterwegs, doch das verliert sich bald wieder.
Es gibt auf Melaten ein paar Stellen, wo noch ein sehr hoher Bestand an historischen Grabmalen ist, ein herrlicher Wirrwarr aller Kunststile. Also vom alten Ägypten bis zum Bauhaus ist alles verbraten. Auf 5 Metern finden Sie 10 Gesteinsorten. Es ist ein, nach heutigem Maßstab, dieses ganze 19. Jahrhundert, es ist auch herrlich kitschig, es ist schwülstig, es ist überladen, es ist total überzeichnet und sieht auch hier und da im Grunde stilistisch gesehen sehr durcheinander aus. Und das macht diese ganze Atmosphäre dieses Ortes aus.
Ich gehe nun öfter auf dem Friedhof spazieren, meistens in meiner Mittagspause. Mir gefällt dieses Durcheinander und dass hier vieles erlaubt ist. Bänke und Stühle direkt am Grab, Fotos, Windspiele, Girlanden, Abschiedsbriefe, Fußballmaskottchen, Skulpturen mit roter Karnevalsnase. Nach einer Weile entdecke ich eine Bank, die zu meinem Lieblingsplatz wird. Die Bank ist sehr alt und aus Holz. Sie wird von schwarzen Metallfüßen getragen und hat geschwungene Armlehnen. Hinter ihr steht einer dieser verstörenden Bäume, die nicht mehr leben und trotzdem noch stehen. Die Sitzfläche der Bank ist mit braunen Nadeln übersät. Ich fege sie mit einem kleinen Notizblock weg, setze mich hin und schaue nach vorne. Auf hohe Laubbäume, Sträucher, einen schmalen Weg und eine Wiese mit weit auseinanderliegenden Gräbern. Einige davon tragen schwarze Kreuze, die hoch in den Himmel aufragen. Was mir besonders gut gefällt, ich kann hier die Wolken vorbeifliegen sehen und darüber die Zeit vergessen.
Also das Standardgrab ist meistens, ich sage immer Begonien, teilweise auch Geranien, häufig dann noch irgendein Bodendecker.
Jana Romero ist Projektleiterin beim NABU, dem Naturschutzbund Deutschland e.V.
Das Problem an diesen Pflanzen ist ganz einfach, dass die Staubblätter zurückgezüchtet werden. Man sagt dann da immer gefüllte Blüten zu. Das heißt, da gibt es keine Nahrung für Insekten, weder Nektar noch Pollen. Leider sehen wir auch sehr häufig diese reinen Kiesgräber, so ein bisschen wie die Schottergärten. Und teilweise gibt es auch Gräber, die mit Rollrasen, diesem Kunstrasen, wie man es vom Fußballplatz kennt, ausgestattet sind. Und die sind natürlich ökologisch eine Katastrophe.
Mir gefallen solche Gräber auch nicht, aus rein ästhetischen Gründen. Jana Romero geht mit einem ganz anderen Blick über den Friedhof. Sie betrachtet ihn als Rückzugsort für Tiere und als Raum für Naturschutzprojekte, zum Beispiel insektenfreundliche Grabgestaltung.
Die Friedhöfe sind einerseits gut geeignet, weil wir da die Flächen haben. Dadurch, dass der Bestattungstrend immer mehr zur Urnenbestattung und zur Baumbestattung hingeht, werden einfach Flächen frei. Und andererseits, weil die Natur da auch ungestört ist. Da sind abends die Tore verschlossen, es gibt keine Party. Veranstaltungen, es ist relativ ruhig. Es gibt Wasser, die Tiere werden teilweise von FriedhofsbesucherInnen auch gefüttert und das ist einfach so ein Alleinstellungsmerkmal der Friedhöfe.
Ich sitze immer häufiger auf meiner Lieblingsbank, am Wochenende manchmal zusammen mit meinem Freund Gregor, der sich dort auch wohlfühlt. Wir reden über Gott und die Welt, was wir immer tun. Aber hier landen wir schneller beim Existenziellen. Abends oder am Wochenende laufe ich kreuz und quer und gucke mir alles genauer an. Ich bleibe an Geburtsdaten hängen und stelle fest, etliche aus meinem Jahrgang liegen schon unter der Erde und auch viele Jüngere. Ganz Junge liegen nah beieinander, wie Schulklassen oder Kita-Gruppen. Ihre Gräber sind besonders bunt geschmückt. Vermutlich will man nicht, dass sie nur von alten Leuten umgeben sind.
Wenn man am alten Haupteingang, am sogenannten Tor 2, reingeht und schaut auf diese lange Allee, das ist toll. Also das ist eine Allee wunderbarer Bäume, die jetzt auch schon sicher an die 150 Jahre alt werden. Und dieses leicht Düstere, was da auch herrscht. Und das mal bei so einem, also entweder ganz früh am Morgen oder wirklich mal November, ein bisschen Nebel oder mal im Schnee. Das sind einfach wunderbare Perspektiven.
Mir geht es wie dem Künstler Wolfgang Stöcker. Immer wieder bin ich ergriffen von der Schönheit dieses Ortes. Oft setze ich mich auf irgendeine Bank und genieße einfach nur die Aussicht. An manchen Tagen, wenn nach einem Regenguss alles glänzt und glitzert, fühle ich mich wie in einem Märchenwald.
Es gibt ja so Worte wie schauerlich schön oder schrecklich schön. Also ich habe das einmal wirklich erlebt. Ich bin auf dem Friedhof gewesen, es lag Schnee und es kam wirklich eine Beerdigung. Und die ging durch eine solche Allee, zogen die den Sarg. Es war wie Caspar David Friedrich. Ne?
Irgendwann fange ich an, Fotos zu machen. Von Alleen, Skulpturen und Kreuzen auf den Gräbern. Immer wieder hole ich mein Smartphone aus der Tasche und jedes Mal ertönt ein kleines Geräusch. Ritsch, ratsch, hundertfach. Wofür eigentlich, frage ich mich manchmal. Auch meine Lieblingsbank fotografiere ich und ahne noch nicht, dass die Fotos der Anfang einer Bildergeschichte sein werden. Einmal treffe ich ein Ehepaar aus dem Nachbarhaus auf dem Weg, nicht zum ersten Mal. Auch sie scheinen den Friedhof zu mögen. Heute bleiben wir stehen und sie erzählen mir, dass sie immer Walnüsse für die Eichhörnchen dabei haben. Von der NABU-Mitarbeiterin Jana Romero erfahre ich, auf dem Friedhof leben noch viel mehr Tierarten. Igel, Marder, Maulwürfe und Bilche, um nur einige zu nennen. Am häufigsten fotografiert werden aber wohl die Eichhörnchen.
Da flitzen jede Menge junge Eichhörnchen rum und die haben noch nicht so die Scheu vor den Menschen. Die kommen dann auch relativ nah. Ich selber bin auch in den letzten 2 Jahren, wo ich dann viel auch abends und nachts auf den Friedhöfen unterwegs war, um die Fledermäuse zu kartieren, öfters Füchsen begegnet. Die halten aber schon ihren Abstand ein und auch für die gibt es einfach geeignete Strukturen, wo die ihre Bauten anlegen können und tagsüber ihre Ruhe haben, aber es gibt halt auch die Nahrung.
Jana Romero ist regelmäßig auf dem Friedhof unterwegs, zum Beispiel, weil sie eine Fledermausführung leitet oder um zu schauen, was in den Nistkästen passiert, die der NABU aufgehängt hat. Sie sagt, der Melaten-Friedhof ist ein Vogel-Hotspot. Hier gibt es alles, Singvögel, Greifvögel, Eulen.
Wenn die Leute sehen, man hat ein Fernglas zum Beispiel um den Hals hängen, dann heißt es auch direkt, wonach schaust du denn und darf ich auch mal gucken? Und auch beim Aufhängen von den Kästen wird man oft angesprochen. Die Leute erzählen auch gerne, welche Vögel sie im Garten haben und fragen auch nach, ob sie auch Kästen aufhängen sollen, was sie füttern sollen. Und solche Kontakte sind immer total nett.
Wenn ich angesprochen werde, dann, weil jemand das Grab eines Prominenten sucht. Es sind immer dieselben. Willi Millowitsch, Guido Westerwelle, Dirk Bach. Anfangs habe ich mich auf dem riesigen Friedhof verlaufen, aber inzwischen kenne ich die Wege und kann Auskunft geben. Wenn mir danach ist, beobachte ich die Menschen auf dem Friedhof etwas genauer. Viele laufen mit Gießkannen zu den Wasserstellen, manche schlendern über die Hauptwege und schauen sich die monumentalen Gräber an. Andere sitzen zu zweit auf einer Bank und unterhalten sich. Einmal ist ein junges Paar unterwegs, mit Kinderwagen und guter Laune. Die Frau trägt einen Schriftzug auf ihrem T-Shirt »Born to be a Star«. Der Mann führt offenbar ein Geburtstagsgeschenk spazieren. »Happy Birthday, Arschloch« prangt auf seiner Brust. Ich muss lachen. Solch ein Modestil sieht man selten auf dem Friedhof. Die Mehrheit der Besucher sind Menschen in Funktionsjacken, tendenziell über 50. Viele von ihnen nehmen an Führungen teil. Sie bilden Halbkreise vor den Gräbern, lauschen den Geschichten, nicken, schmunzeln. Manche gähnen, weil sie einen Kaffee brauchen. Am lebendigsten ist der Friedhof im November.
Also so rund um Totensonntag, Allerheiligen, so diese Tage, Volkstrauertag. Dann ist viel los und das ist ja auch die Stimmung, wo es dunkel wird. Also die Sonne, das Licht, das Leben verschwindet und die Düsternis taucht auf. Und diese Kerzen, die man vor allen Dingen auf katholischen Friedhöfen kennt, sind ja im Grunde Lichter für die Seelen. Und da würde ich schon sagen, dass so November ist toll.
Am Tag vor Allerheiligen, dem letzten Oktobertag, herrscht besonders großer Trubel. Alle verschönern die Gräber ihrer Angehörigen, fegen Laub, arrangieren Pflanzen. Viele sind grauhaarig und haben Schwierigkeiten, sich zu bücken. Wären Hochbeete hier nicht besser, denke ich manchmal. Der Historiker Wolfgang Stöcker erklärt mir, wie die Friedhofsanlage entstanden ist. Aus hygienischen Gründen wurden die Verstorbenen nicht mehr auf dem Kirchhof, sondern hinter der damaligen Stadtgrenze bestattet.
Ungeachtet dessen war der Friedhof natürlich im 19. Jahrhundert mit diesen prachtvollen Grabanlagen ein Ausdruck bürgerlicher Repräsentation. Es ging darum zu zeigen, wir sind wer. Wir haben es geschafft. Wir gehören zu den wichtigen Leuten in der Stadt. Und die anderen eben nicht. Und wenn wir uns heute diese kunsthistorisch hochbedeutenden Grabmale anschauen, ist das ja auch eine Menge Eitelkeit und Angeberei, die aber damals nicht so empfunden worden ist, sondern das gehörte natürlich zur großbürgerlichen Darstellung dazu. Und die Leute, die da liegen, haben erreicht, was sie wollten. Also bis heute geht man dahin und staunt vor diesen Monumenten.
Anfangs kann ich den Friedhof nicht betreten, wenn es mir nicht gut geht. Mit der Zeit ändert sich das. Jetzt tröstet er mich mit seiner Ruhe und erhabenen Schönheit. Immer öfter denke ich, auch dieser Mist, der mich gerade quält, wird irgendwann vorbeigehen. Es ist seltsam. Der Friedhof erdet mich und erweitert meinen Blick. Ich fühle mich geborgen und frei. Nach einer Weile bin ich mir sicher, dass ich hier meine letzte Ruhe finden möchte. Manchmal stelle ich mir konkret vor, wie es wäre, hier oder da zu liegen und schließe einige Stellen schon mal aus. Die Wiesen mit den kleinen Urnengräbern zum Beispiel, sie erinnern mich an überfüllte Urlaubsstrände. Ein Handtuch neben dem anderen in der prallen Sonne. Ich war noch nie eine Sonnenanbeterin und möchte lieber im Halbschatten liegen. Und ich brauche Platz um mich herum. Ich möchte meine Beine ausstrecken können, auch nach meinem Tod. Und ich brauche eine Armlänge Abstand zu meinen Mitmenschen. jedenfalls zu denen, die ich nicht kenne. Der Künstler Wolfgang Stöcker macht sich ebenfalls Gedanken über seine letzte Ruhestätte.
Meine Frau und ich haben uns schon um ein kleines Patenschaftsgrab auf Melaten gekümmert. Das ist aber gerade so in der Mache. Und da werden wir, wenn das alles so kommt, wie es kommt, einmal liegen.
Eine Patenschaft für ein historisches Grab bedeutet, man erwirbt das Recht, sich an dieser Stelle beisetzen zu lassen. Im Gegenzug verpflichtet man sich, die Grabanlage zu restaurieren und zu erhalten.
Das Grab ist ein kleiner Stein, Ende 19. Jahrhundert. Da ist so ein Bienenwabenmotiv drauf, das ist so ein Neubarock. Meine Frau fand das schön, dass da eine Frau bestattet war, die nicht sehr alt geworden ist. Wir wollten auch irgendwie mal forschen, wer das so ist. Und wir fanden das irgendwie anrührend.
Eines Tages ist der tote Baum verschwunden, unter dem ich so oft gesessen habe. Nur die Bank steht noch da. Sie war mit einem langen Schloss an den Baum gekettet. Nun kann sie jeder wegtragen. Und es dauert nicht lange, da steht sie auf der anderen Seite des Weges, in der prallen Sonne, neben einer kleinen Hecke. Dadurch ist sie etwas sichtgeschützt. Trotzdem passt mir die Veränderung nicht. Die Bank steht nun mitten auf einer leeren Grabstelle und dort zu sitzen, fühlt sich nicht gut an. Es dauert ein paar Tage, bis ich mich wieder gesammelt habe. Ich dokumentiere alles und schicke Gregor eine kleine Bildergeschichte. Dann bitte ich ihn, mir zu helfen. Ich möchte die Bank wieder an ihren alten Platz stellen. Als wir dort ankommen, setzen wir uns erst einmal hin. Ich sage, auf der anderen Seite hat es mir besser gefallen. Gregor stimmt mir zu. Also schleppen wir das Teil an seinen alten Platz zurück und machen eine weitere Sitzprobe. Aber der schützende Baum fehlt. Man sitzt jetzt hier genauso zwischen den Gräbern wie auf der anderen Seite, nur etwas höher und mit besserer Aussicht. Immerhin. Wir versuchen, die Bank im sandigen Boden festzudrücken. Vergeblich. 3 Tage später steht sie wieder auf der anderen Seite. Der Lieblingsplatz von Jana Romero ist übrigens ganz in der Nähe.
Auf dem Melatenfriedhof bin ich ganz ehrlich am liebsten in den Bestattungsgärten, insbesondere in dem Bauerngarten. Den finde ich selber sehr hübsch. Da gibt es eine schöne Wildblumenwiese, wo es dann auch summt und brummt im Sommer. Es steht auch eine Wildbienen-Nisthilfe da. Man ist für einen kurzen Moment einfach in einer anderen Welt und kann sich entspannen und ein bisschen erholen vom Alltagsstress und vom Stadtlärm. Das ist wirklich ganz schön.
Ich bin also nicht die Einzige, die sich auf dem Friedhof entspannen kann. Auch den Tod stelle ich mir als Entspannung vor, als eine vollkommene, endgültige. Danach würde ich mich am liebsten in Luft auflösen. Denn in der kalten, feuchten Erde in einem Sarg zu liegen, stelle ich mir sehr ungemütlich vor. Auch wenn man mir alle meine Häkeltücher um die Schultern wickeln würde. Dann möchte ich mich doch lieber in einen Aschehaufen verwandeln, umschlossen von einem Gefäß, das mich schön warm hält. Bleibt allerdings der Weg durch den heißen Ofen. Ich habe mal etwas darüber in der Zeitung gelesen. Der tote Mensch richte sich noch ein paar Mal auf, hieße es dort. Es sehe aus, als mache er Sit-Ups, eine gymnastische Übung. Das hat mich amüsiert und ein bisschen gegruselt.
Es kann auch schon mal gruselig so ein bisschen sein. Und man ist aber halt in der Stadt, also man hat auch immer diese Verkehrsakustik. Also es ist nie so, dass man sich so ganz, jetzt muss ich aber nach Hause. Es ist zivilisiert und bleibt auch ein sicherer Ort, aber es gibt Stellen, wo man so doch in so tiefere Ebenen kommt.
Wolfgang Stöcker berichtet mir von den Gruftanlagen auf Melaten. Dazu hat er viele ähnliche Geschichten aus der Nachkriegszeit gehört, von Menschen, deren Häuser zerbombt waren und die aus purer Not auf dem Friedhof lebten.
Mir hat mal ein älterer Herr erzählt, da wären schon mal Obdachlose gewesen, die wirklich da in den Gruften gewohnt haben und da ein bisschen halt trocken untergebracht waren. Der hat dann so sinngemäß gesagt, ich konnte auch mit den Totenköpfen kegeln. Er wäre dort mit seinen Freunden unterwegs gewesen. Die hätten das auch als Spielplatz genutzt. Da lag alles rum. Und wenn man alte historische Bilder sieht, Luftaufnahmen, war Melaten wie eine Mondlandschaft. Diese schöne Atmosphäre von heute, die ist ja teilweise wieder rekonstruiert worden. Und man hat da viel gerichtet nach 1945.
Bisher habe ich die Gruften nur mit halbem Auge wahrgenommen. Dabei werden sie bis heute genutzt. Viele Angehörige, die einen Schlüssel haben, steigen regelmäßig zu ihren Toten hinab und stellen ihnen ein Blümchen hin, sagt Wolfgang Stöcker.
Die Gruften, in denen ich so drin war, das war eher, wenn die renoviert werden. Und dann kann man mal mit hinunter und dann sieht man im Grunde diese Regale und die zugemauerten Regale, da liegen schon welche drin, aber man sieht auch so dunkle Höhlen, die dann offen sind. Und es gibt auch Paten. Man kann ja so ein Patensystem haben. Sie könnten eine historische Gruft erwerben und da bestatten.
Für mich wäre auch das keine Option. Ich möchte unter freiem Himmel liegen, nicht eingemauert in einer unterirdischen Packstation. Ich liebe frische Luft, Wind um die Nase und ich möchte Leben um mich herum haben. In letzter Zeit ist mir übrigens aufgefallen, dass die Grünflächen auf dem Friedhof immer größer werden. Der NABU hat sogar Blumenwiesen angelegt, über die ich mich jedes Mal freue, wenn ich daran vorbeigehe. Was wiederum Jana Romero freut, die zu diesem Thema viel Aufklärungsarbeit leisten muss.
Ein Vorurteil, was wir auch häufig zum Beispiel bei unserer Wiesenpflege hören, ist, dass wir alles wild wuchern lassen. Und wir haben verschiedene Wildblumenwiesen, die wären nie so schön, wenn wir die einfach nie mähen würden. Wir mähen die zweimal im Jahr und dann mit der Handsense oder mit dem Balkenmäher. Das ist dann insektenschonend und auch kleinere Säugetiere können sich wegducken und noch fliehen. Und nur dadurch haben wir wirklich so eine Vielfalt. Nur wild wuchern lassen, das würde bedeuten nur noch Gras, Brennnesseln und Brombeeren.
Im Frühjahr 2020 zieht Corona auf den Friedhof ein. Zuerst sehe ich ein Paar im Partnerlook. Jeans, geringeltes T-Shirt, darüber eine dunkelblaue Daunenweste. Sie schlendern und halten sich an der Hand. Beide tragen eine hellblaue OP-Maske am Unterarm. Ein schönes Bild der Symmetrie. Zum Glück muss man die Masken hier nicht im Gesicht tragen. Später beobachte ich aus der Ferne eine Open-Air-Trauerfeier. Ein weißes Zeltdach steht auf dem Weg, darunter sind Stühle aufgebaut, schwarz gekleidete Menschen trudeln ein und nehmen Platz. Es gibt ein Umleitungsschild für Fußgänger. Je länger die Einschränkungen dauern, desto mehr Gereiztheiten kommen ans Tageslicht. Eine Frau mit dicken Anorak und weißer Maske will sich Platz verschaffen. Mit ausgebreiteten Armen wedelt sie wütend durch die Luft und sieht dabei aus wie ein Kind, das versucht zu fliegen. Die Menschen blicken sie irritiert an und weichen aus.
Als Corona dann so richtig losging, haben sehr viele Leute die Friedhöfe als Parkersatz dann auch genommen. Also viele gehen ja auch so häufig spazieren. Aber es war so ein bisschen, die Leute waren alle zu Hause, niemand konnte so richtig in Urlaub fahren und dann waren teilweise auch die Friedhöfe sehr überfüllt und das war wirklich ziemlich krass.
Während des Lockdowns gehe ich fast täglich auf den Friedhof und zum Glück weiß ich, wo die ruhigen Ecken sind. Auf meinem Rundweg gehe ich immer wieder an meiner Lieblingsbank vorbei und manchmal setze ich mich auch kurz hin. Über ihren alten Platz ist längst Gras gewachsen, keine Spur mehr von einem Baum. Ich vermisse den Baum immer noch, fällt mir auf. Die Fläche sieht nun aus wie eine ganz normale, leere Grabstelle. Ob noch Reste der Baumwurzeln unter der Grasdecke liegen, frage ich mich. Wenn ja, könnte es schwierig werden, hier jemanden zu bestatten. Wann auch immer. Wen auch immer. Vielleicht ja mich, denke ich plötzlich. Eigentlich habe ich nicht vor, demnächst zu sterben. Und wer weiß, wo ich am Ende meines Lebens zu Hause sein werde. Andererseits, warum sollte ich nicht wieder genau hier landen und dann für immer? War ja schließlich mein erster Lieblingsort auf diesem Friedhof.
Für meine eigene Beerdigung oder Beisetzung möchte ich eigentlich auf so ein klassisches Grab zurückgreifen. Also ich möchte keine Baumbestattung. Eine Urnenbestattung könnte ich mir schon vorstellen in so einem Bestattungsgarten. Und ansonsten, wenn ich jetzt so ein ganz normales Sarggrab hätte, würde ich mir schon auch wünschen, dass meine Angehörigen dann da auch ein bisschen was für die Schmetterlinge und die Bienen anpflanzen.
Ich bin jetzt als Lebender oft da und da kann ich auch als Toter noch auftauchen. Und das hat was Beruhigendes insofern, dass man diese Sache für sich vielleicht schon echt geklärt hat, hier komme ich mal hin und da bleibe ich dann.
Wenn es warm ist, lege ich mich nun öfter auf eine Bank. Sie steht nicht weit weg von meiner Lieblingsbank, etwas tiefer und versteckt hinter Sträuchern. Die Bank ist aus dunkelgrünem Metall, hart und unbequem. Aber mit meiner Umhängetasche als Kopfkissen ist es erträglich. Und da sie keine Armlehnen hat, kann ich die Beine ausstrecken. Hin und wieder hole ich meine Kopfhörer aus der Tasche und höre mir einen Psychologie-Podcast an. Einmal heißt es darin, man solle sich selbst nicht so wichtig nehmen. Schließlich sei man nur ein winziger Punkt inmitten der Weltgeschichte. Stimmt eigentlich, denke ich. Und vielleicht mag ich den Friedhof auch deshalb so gerne, weil er mir genau das zeigt. Ich liege noch eine ganze Weile da, lausche den Vögeln und beobachte, wie die Wolken davonfliegen.